Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen am gemütlichsten Tag der Woche. In genau 2 Wochen finden die EU-Wahlen statt. Es vergeht derzeit wirklich kaum ein Tag, wo wir nicht davon hier aus Südtirol 1 hören. Deshalb habe ich heute einen der Südtiroler EU-Kenner sozusagen zu unserem Frühstückstisch eingeladen, Markus Varasin aus Girlan. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, du arbeitest schon seit über 20 Jahren in Brüssel, aktuell bei Parlamentspräsident Antonio Tajani. Wie oft hast du mit ihm schon Kaffee getrunken, so früh morgens wie heute?
Ja, wir trinken schon eigentlich öfters gemeinsam einen Kaffee. Wir haben ja auch Kabinettssitzungen, wo wir auch den Kaffee uns teilen. Es ist relativ selten, dass wir allein unterwegs sind, also nur er und ich. Das passiert eventuell, wenn wir zum Beispiel zu einem Event müssen gemeinsam und wir haben dann den Dienstwagen und fahren dann dort gemeinsam hin.
Trinkst du eigentlich gerne Kaffee? Oder wie ist das?
Ich trinke gerne Kaffee.
Hast du dich an den Kaffee da oben, sage ich mal, da oben gewöhnt?
Ja, habe ich mich daran gewöhnt. Also wie meine Frau, die ist ja aus, ein Teil ihrer Familie kommt aus Napoli und die hat sich noch nicht dran gewöhnt, aber bei mir, solange er braun ist, geht
Ja, über die Stimmung in Brüssel, so kurz vor den Wahlen, unterhalten wir uns gleich. Markus Varasin ist heute unser Sonntagsgast. Südtirol 1, schönes Wochenende, genau 2 Wochen vor den Europawahlen. Markus Varasin aus Girlan, seit über 20 Jahren ist Brüssel seine zweite Heimat, berät seit 2 Jahren Parlamentspräsident Tajani in Minderheitsfragen. Wie würdest du die Stimmung in Brüssel beschreiben, so kurz vor den Europawahlen?
Ja, ich glaube jetzt, Europa ist jetzt nach diesen verschiedenen Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten, sehr stark unter Handlungsdruck geraten. Und das merkt man auch vor der Europawahl. Die Angst ist sehr groß, auch dass europafeindliche, antieuropäische Bewegungen Eingang finden ins Europäische Parlament. Wir haben ja jetzt schon circa 20% der Europaparlamentarier sind eigentlich gegen Europa. Schätzungen gehen davon aus, dass es fast 30 werden könnten. Also da geht natürlich, ist man besorgt. Auch die großen Volksparteien schrumpfen. Die proeuropäischen Mehrheiten werden immer kleiner. Natürlich ist man besorgt, dass dieses Projekt, das jetzt schon über 70 Jahre lang dauert, dass wir so in einem entscheidenden Moment sind, an einer Wegkreuzung, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und deshalb sage ich auch, diese Europawahl ist sicherlich die wichtigste, die wir bisher gehabt haben. Seit 1979 haben wir Europawahlen und so wichtig wie jetzt war sie noch nie, weil wir doch auch an einer Wegkreuzung sind.
Bei uns im Land kommt erst jetzt so langsam Stimmung auf, sage ich mal. Denkst du, dass diesmal weniger wählen gehen und woran liegt das?
Also bei den Europawahlen ist immer sehr schwierig mit der Wahlbeteiligung. Wir hatten bei den ersten Europawahlen so an die über 60%.
Ja.
Bei der letzten Europawahl hatten wir an die 43%, also 20% weniger als bei der ersten 79. Das hat viele verschiedene Gründe. 79 war in vielen Ländern auch noch der Wahlgang verpflichtend, obligatorisch. Mittlerweile ist er fakultativ. Man muss nicht unbedingt zur Wahl. Und damit kann man es ein bisschen erklären. Man kann es aber auch damit erklären, dass Europa sich so komplex und schnell weiterentwickelt hat. Das Parlament ist gar nicht vergleichbar mit einem Parlament vor 10 Jahren zum Beispiel, geschweige denn mit dem Parlament vor 30 Jahren. Im Bewusstsein der Europäer ist das aber noch nicht so richtig verankert. Und viele sehen auch in Europa eher ein Ideal, Zusammenwachsen der Länder in Frieden und Freundschaft, aber weniger eigentlich als eine politische Institution.
Ja.
Und mittlerweile ist es eine politische Institution. Dort gibt es starke politische auch Grabenkämpfe und deshalb ist die Wahl umso wichtiger. Aber das muss dann der Bürger selber, dass das wichtigste Amt ist ja nicht das Kommissionspräsident oder der Parlamentspräsident. Das wichtigste Amt in einer Demokratie ist immer der Bürger.
Bei den letzten Wahlen warst du noch Leiter der Europakampagne. Wurde diesmal versäumt, vielleicht mehr Stimmung zu generieren vorab?
Das ist auch ein ich habe es damals auch erlebt und war sehr schwierig, eine Wahlkampagne zu organisieren in 28 Mitgliedstaaten, 24 verschiedenen Sprachen für 500 Millionen Europäer. Das ist eine Aufgabe, ein Mammutprojekt. Da gibt es natürlich auch entsprechend finanzielle Mittel. Die finanziellen Mittel bewegen sich so um die 30 Millionen Euro für die Wahlkampagne in Europa.
Ist nicht viel.
Das ist gar nicht so wahnsinnig viel, natürlich.
Ja.
Also wenn man
Für
ganz Europa ist das eigentlich eine bescheidene Summe. Und es ist schwierig für Europa zu werben. Vor allem auch deshalb, weil wir gar nicht gewohnt sind, in anderen politischen Kontexten, zum Beispiel bei einer Wahl in Südtirol oder bei einer Wahl in Italien oder in Österreich, macht nicht das Parlament eine Kampagne. Bei uns ist nicht der Landtag, der eine Kampagne machen würde für die Landtagswahl, oder das italienische Kamera der Deputate, die eine Wahlkampagne machen würde. Wir in Europa macht aber das Parlament selber auch eine Wahlkampagne, eine Informationskampagne, wie das heißt. Und versucht dann, den Weg zu ebnen für die verschiedenen politischen Kräfte, dass die dann auf diese Wahlkampagne sozusagen aufspringen können und noch stärker den Wahlkampf in Europa formulieren können. Manche Länder sind sehr gut darin und wir sind etwas weniger gut, glaube ich. Bei uns hat es sehr häufig die Europawahl einen nationalen Charakter. Und auf unserer Ebene hier, wenn wir jetzt also ganz administrativ sprechen, sind wir nicht in einer Region, sondern in einer Provinz, und bei uns hat das manchmal einen provinziellen Charakter.
Mhm. Markus Warasin und sein Traumjob in Brüssel, gleich hier in Feuer und Flamme. Ja, Feuer und Flamme, Südtirol 1 mit dem Sonntagsfrühstück und diesmal mit dem Südtiroler EU-Profi, sage ich mal, Markus Warasin. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, du kümmerst dich in Brüssel um Minderheitenfragen, aber nicht nur. Erzähl mal, wie würdest du deinen Job beschreiben?
Ja, ganz am Anfang, als ich ins Team von Tajani kam, ich gehöre ja zu jenem im Kabinett, wir sind 30 Leute dort beim Präsidenten des Parlaments, der ist der Vorsitzende eben der 750 Europaparlamentarier, ist der 751. War es so, dass er sich gedacht, ich bin Beamter der EU und hat einen Teil Beamten der EU, einen Teil Mitarbeiter aus Forza Italia, er ist ja Gründungsmitglied Forza Italia, wahrscheinlich der erfolgreichste Forza Italia-Politiker auf europäischer Ebene. Und er hat mich dann ins Kabinett geholt, was für mich eine große Ehre ist, weil ich selber aus einer Minderheitenregion stamme, und dann für Minderheitenfragen beauftragt zu werden. Mhm. War sicherlich eine passende
ja.
Aufgabe. Aber das hat sich dann sehr schnell gezeigt, wie massiv Fragen auf ihn zukommen, wie vielen Politikbereichen er da zu tun hat. Und ich habe mich dann sehr schnell mit anderen Themen auch befassen müssen. Ich betreue auch die Landwirtschaftspolitik zum Beispiel, die Binnenmarktpolitik ist eine enorme, die Verkehrspolitik ebenso eine enorme Herkulesaufgabe, kann man sagen, mit der Fischereipolitik. Also ich betreue einen ganzen Korb voll Politikbereiche für den Präsidenten. Was ich in der Regel mache, ist, dass ich eben bei den parlamentarischen Ausschüssen, die sich mit diesen Themen befassen, dass ich die betreue, und immer wenn Themen aufkommen, wo der Präsident gefragt ist, wo das Hinzutun des Präsidenten wichtig ist, dann mache ich mit ihm das Briefing, bereite ihn vor, und dann gehen wir in die Schlacht sozusagen.
Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Wann geht es da früh morgens los? Eine Sitzung nach der anderen wahrscheinlich, oder?
Er hat einen Rhythmus, einen halbstündigen Rhythmus, also eine Sitzung nach der anderen im 30-Minuten-Takt. Wir sind meistens zu spät dran. In der Regel ist es so, dass wir immer 10 Minuten vorher dort sein sollten, das letzte Briefing mit ihm nochmal durchbesprechen sollten, bevor er dann die Leute trifft und über die verschiedenen Themen die 30 Minuten hat. Meistens ist er aber mit der vorhergehenden Sitzung etwas später dran, deshalb hat er nicht mehr zu viel Zeit, auch schon in die nächste einzusteigen, aber er ist so auch bewandert jetzt in vielen Fragen. Und was mich ganz beeindruckt hat, muss ich gestehen, ist, dass ich, also am Anfang sehr themenfokussiert war. Ich wollte ihn darauf vorbereiten, dass er das Thema dann gut beherrscht. Und dann kamen die einen oder anderen Politiker, wenn die Frau Merkel kommt oder wenn er den zypriotischen Präsidenten trifft oder so weiter, dann merkt man, man muss ihn thematisch gar nicht so gut vorbereiten, weil er ist persönlich schon so gut bekannt mit den Leuten, dass er ein persönliches Treffen wird, auf dem man dann Themen aufbaut. Und das ist schon sehr spannend, also dass er eigentlich schon sehr, sehr natürlich mit den vielen Jahren, die er dort ist, sehr vernetzt.
Und ist es immer noch dein Traumjob?
Also jetzt im Kabinett des Präsidenten zu arbeiten, ist nicht mein Traumjob. Aber
also weil du viele Stunden arbeitest.
Eine gute Etappe in der Karriere natürlich, eine sehr spannende. Wir haben 7000 Beamte im Europäischen Parlament. Wie viele davon können im Kabinett des Präsidenten arbeiten? Auch beim Präsidenten, der dann auch aus einem Mitgliedstaat stammt, wo man selber auch herkommt. Weil wenn ich jetzt beim finnischen Präsidenten arbeiten würde, wäre das vielleicht weniger spannend. Aber nein, es ist nur mein Traumjob, natürlich bei der Europäischen Union zu arbeiten. Ich habe mir nie als Student natürlich nicht gedacht, ich möchte mal gerne in einer großen Bürokratie arbeiten, das nicht. Aber in einer Institution zu arbeiten, die noch nicht fertig gedacht ist, die sich noch ständig entwickelt, die mit einer so großen Aufgabe auch betraut ist, eigentlich auf einem Kontinent mit über 500 Millionen Menschen, so viele verschiedene Staaten und Regionen, die zusammenzubringen und versuchen, einigermaßen unter demselben Haus zu leben. Ich finde, das ist eine wunderbare Aufgabe.
Also du arbeitest viel, haben wir schon herausgehört. Wie ist es dort aber zu leben in Brüssel?
Also wir leben eigentlich, das ist so mein Gefühl, ein bisschen wie in einer Käseglocke. Also ich habe, obwohl ich jetzt schon seit 1997 war, ich das erste Mal in Brüssel als Praktikant und dann später Generalsekretär beim Europäischen Büro für Minderheiten und dann bin ich in den Parlamentsdienst eingetreten, also bei der EU und war da von der Landwirtschaft, also von der Menschenrechtspolitik über die Umweltpolitik, dann Kommunikation und so weiter. Ich habe einen großen Bekannten Kreis aufgebaut, auch einen Freundeskreis. Aber was ich merke, ist, ganz wenig Belgier sind da dabei. Die kann man an einer Hand abzählen, die belgischen Freunde, die ich habe. Die sind auch nur dort, weil sie irgendwie Europastudien gemacht haben und auch sehr atypische Belgier sind. Also der typische Belgier, den kenne ich eigentlich gar nicht so richtig. Und ich finde das schon sehr, sehr, sehr witzig, dass man eigentlich wie in einer Käseglocke, so ähnlich, wenn man Erasmus studiert, wo man sich dann, man studiert vielleicht in England, so wie ich habe in England Erasmus, war Student, kannte dann viele Erasmus-Studenten aus ganz Europa, aber Engländer kennt man kaum. Und so ähnlich ist das auch, wenn man bei der EU arbeitet.
Und mit Markus Warasin, Südtiroler EU-Profi, deine Liebe zu Brüssel hast du einem Südtiroler zu verdanken, gell? Das kann man so sagen, oder? Athesia-Chef Michel Ebner, der dir vor über 20 Jahren doch dein Praktikum besorgt hat.
1997 habe ich ein Praktikum, mich um ein Praktikum beworben beim Wirtschafts- und Sozialausschuss und beim Europäischen Parlament. Damals kannte ich mich noch nicht. Ich war damals in Spanien, habe dort studiert und habe am Ende meines Aufenthalts in Spanien mit ein paar Freunden gesprochen. Und der eine machte ein Praktikum bei der UNESCO, der andere ein Praktikum bei der UNO. Und dann habe ich gesagt, ich will auch ein Praktikum machen und habe mich dann in Brüssel bei verschiedenen Stellen beworben und wurde dann zuerst abgelehnt. Eine wichtige Message für alle, die sich bewerben wollten, für ein Praktikum zuerst abgelehnt. War natürlich sehr traurig, wusste nicht recht, was mache ich nach meinem Spanienaufenthalt. Und dann wurde ich aber kontaktiert, 3 Tage vor das Praktikum begonnen hat, wurde ich kontaktiert am Ende Februar 97, ob ich doch noch einspringen möchte. Ich war der Zweite auf der Liste und die Erste, die genommen wurde, die ist schwanger geworden und die kann jetzt das Praktikum nicht antreten, ob ich möchte. Und ich habe dann natürlich sofort zugesagt und habe dann das Praktikum damals absolviert. Und so hat eigentlich dort das angefangen. Und als ich dann dieses 5-monatige Praktikum dort gemacht habe, wurde es damals verlängert. Das geht heute nicht mehr. Aber damals wurde es verlängert, weil ich recht gut gearbeitet hatte. Und man hat mir dann damals auch gesagt, du, jeder, der hier ein Praktikum macht, sucht euch eure Europaparlamentarier auf, stellt euch vor, sagt, dass ihr da seid. Und dann habe ich eben bei der Tür von Michel Ebner auch angeklopft und der war sehr freundlich, sehr entgegenkommend und hat mit mir ein kurzes Gespräch auch geführt. Und auf dieses Gespräch habe ich mich dann später bezogen, als ich mich bei ihm wieder beworben habe und er mich dann eingestellt hat, 1999 nach der Europawahl.
Wie sehr vermisst du in Brüssel, Südtirol, also deine Heimat, deine Familie auch?
Das waren schwierige Jahre, glaube ich, weil ich, man ist immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits wollte ich auch raus, habe auch gewusst, wenn ich jetzt für Europa arbeiten will, dann ist es hier schwieriger als in Brüssel, obwohl man hier auch sehr gut für Europa arbeiten kann, aber für mich hat sich hier nichts ergeben und in Brüssel habe ich diesen Wettbewerb gewonnen, wo ja über 25.000 Leute dran teilgenommen haben. Wenn man dann dort lebt und einen Freundeskreis dort hat, dann ist man natürlich telefonisch häufig in Kontakt mit zu Hause und dann ruft man vielleicht am Sonntag an und die Eltern und die Geschwister sitzen beisammen, feiern vielleicht einen Geburtstag, man ist selber nicht dabei. Das ist manchmal auch unangenehm. Das fehlt einem schon. Inzwischen sind meine Eltern leider verstorben. Das sind natürlich Entwicklungen, die man aus der Ferne eben bedauerlicherweise, das ist für jeden, glaube ich, der in der Ferne lebt, eine Schwierigkeit auch, damit muss man selber auch zurechtkommen, wie man damit umgeht. Aber gleichzeitig hat sich dann auch in Brüssel für mich ein neues Zuhause entwickelt. Mhm. Ich habe in Brüssel meine Frau kennengelernt. Ich habe nicht in Brüssel geheiratet, das nicht, aber ich habe in Brüssel dann, wir haben eine Familie. Ich habe hier in Italien geheiratet, wir haben die Kinder in Südtirol getauft, aber wir haben eben die Kinder in Brüssel bekommen. Mhm. Die sind dort geboren. Und dann entwickelt sich eben auch ein Heimatgefühl ist zu groß, aber man fühlt sich da auch zu Hause.
Wie oft im Jahr schaffst du es, zurückzukommen nach Südtirol, oder?
Ich komme zu Weihnachten, kommen wir immer zurück. Die Frau, wie ich schon erwähnt hatte, die hat süditalienische Wurzeln und die Großeltern sind ganz entsetzt darüber, dass unsere Kinder schon Skifahren können, aber auch nicht so gut schwimmen. Aber wir kommen schon häufiger nach Hause. Ja.
Wie gut der Musikgeschmack von Markus Varasin ist. Gleich gegen 10:30 hier im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Haben Sie eine gute Zeit.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Ja, wir wählen in 2 Wochen ein neues EU-Parlament. Er hat aber jetzt schon die Wahl, Markus Varasin. Seit 10 frühstücken wir mit dem EU-Profi und jetzt spielen wir einen deiner Lieblingshits. Welchen dürfen wir hier aus Südtirol einspielen, wo du sagst, ja, der gefällt mir?
Hi, nee, welches Lieblingslied? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe davon, aber ich bin so ein. Ich denke manchmal an meinen Bruder, der war etwas älter als ich und dem gefielen die Rolling Stones und ich habe mich jetzt auch in die Rolling Stones verliebt und Sympathy with the Devil, das glaube ich passt ganz gut zu Europa.
Spielen wir jetzt hier aus Südtirol 1 auch Ihnen einen schönen Sonntag. Bei uns heute Markus Varasin. Als Mitarbeiter im EU-Parlament kriegst du diesen Brexit natürlich ganz anders mit, als wie wir hier in Südtirol, besonders natürlich im Kabinett von Tajani. Jetzt wurde er ja verschoben. Was glaubst du, kommt es überhaupt noch zu diesem Brexit unterm Strich?
Also ich glaube, zum Brexit wird es kommen.
Sicher.
Kein harter Brexit. Also ja. alle Bestrebungen gehen dahin, dass Großbritannien austritt aus der Europäischen Union mit einem Deal. Das ist wichtig für die Wirtschaft, das ist wichtig für den Binnenmarkt, für unseren Handel. Das wäre katastrophal, wenn das nicht mit einem Handelsabkommen, wenn der Austritt ohne Handelsabkommen geschehen würde. Deshalb verschiebt sich das ja auch alles, weil die Briten selber unserem Angebot niemals zugestimmt haben. Und anstatt dann diesen harten Brexit zu akzeptieren, bemüht sich Europa und verschiebt eben diese Deadlines ständig, um doch noch einmal zu versuchen, dass wir eben einen Austritt mit einem Abkommen schaffen. Und ich glaube aber, es wird zum Austritt kommen. Man wünscht sich natürlich, gerade wenn man auch pro-europäisch oder wenn man sich für Europa wirbt, dass Großbritannien vielleicht doch noch die Kurve kriegt und dabei bleibt. Aber in Großbritannien ist die Stimmung ganz, ganz im Keller und man will wirklich den Austritt. Der Nigel Farage zum Beispiel hat eine neue Partei gegründet jetzt. Er ist weg von der UK Independence Party, hat eine eigene, die Brexit Party gegründet und ist von 0 auf 30% hochgeschnellt. Also man merkt, die Stimmung ist wirklich im ganz tief und im Keller und man muss, man kann fast nichts anderes tun, als mit denen weiter verhandeln, bis wir einen geordneten Brexit.
Das heißt, die Wahlen werden nicht gerade pro Europa ausgehen in Großbritannien, oder? Ja. Wie schätzt du, wie werden?
Ja, ich schätze, dass eben viele antieuropäische Kräfte nach Brüssel kommen werden, vor allem auch aus Großbritannien, weil die jetzt natürlich teilnehmen an der Europawahl. Das ist ja sehr irritierend auch für das System Europa, dass ein Land sagt, wir wollen weg und die es jetzt nicht schaffen, einen Deal auszuverhandeln mit uns und jetzt müssen sie bei der Europawahl teilnehmen und werden diese Europawahl selber dann auch so stark irritieren. Und dass man dann im Nachhinein sagt, ja, aber dadurch, dass ihr austreten wollt, dürfte dann nicht mitbestimmen bei den wichtigen Entscheidungen. Ja. Das kann man fast nicht durchsetzen, weil damit könnten die Anti-Europäer sogar vor den Gerichtshof gehen und sagen, das sind ebenso gewählte Abgeordnete wie jeder andere Abgeordnete. Warum sollten die nicht bei den wichtigen Abstimmungen mitstimmen? Also das ist schon auch ein kompliziertes Verfahren, das man sich da ausgesucht hat.
Wie hast du diesbezüglich die letzten Wochen und Monate in Brüssel erlebt? Mag man seine Kollegen aus Großbritannien plötzlich vielleicht ein bisschen weniger oder?
Nein, Spaß. Nein. Für mich ist das sehr, sehr bedauerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in Europa eine riesige Kampagne gestartet hätten, wo wir denen zugerufen hätten, wir wollen nicht, dass ihr geht. Bedauerlicherweise Normalerweise ist das nicht so. Ja, jeder denkt zuerst an sich selbst und dann an die anderen. Es wäre schön gewesen, wenn man denen auch mitgeteilt hätte, wir wollen eigentlich, dass ihr bleibt. Aber es stimmt auch, dass wir mit Großbritannien immer seit Anbeginn an ein schwieriges Verhältnis hatten. Die haben ja mehrmals versucht, Mitglied zu werden. Drei Anträge haben sie gestellt, also mehr als die Türken haben die Anträge gestellt. Man hat sie dann im Endeffekt aufgenommen, aber dann kam gleich die Margaret Thatcher, hat mit der Handtasche auf den Tisch geklopft, hat gesagt, I want my money back. Und diese Handtasche kann man übrigens sehen im Museum in Brüssel. Und das Verhältnis mit Großbritannien war immer etwas kompliziert. Mhm. Und dass sie jetzt eigentlich nach diesen ganzen Opt-outs, die sie auch hatten, jetzt wieder, dass sie austreten, ist gar nicht so verwunderlich, aber schade ist es allemal, weil es ist ein Schlag für das europäische Projekt.
Wie sehr wird also dieser Brexit jetzt Europa verändern unterm Strich?
Ich glaube, es hat schon Europa verändert. Zunächst einmal ist erstaunlich, wie stark die Europa doch mit einer Stimme spricht in den Brexit-Verhandlungen. Sie haben alle Mitgliedstaaten, auch jene, die weniger von dem Brexit betroffen sind, doch an der gleichen am gleichen Strang gezogen. Das war schon sehr erstaunlich. Aber auch in der Bevölkerung selbst ist das angekommen. Bei den letzten Eurobarometer-Umfragen sind ja fast 70% der Europäer jetzt für Europa, sagen sie, sind der Meinung eigentlich, dass Europa doch mehr Nutzen als Schaden gebracht hat, zum Glück. Und dass sie eigentlich auch ihr Land, dass es eher Vorteile gibt für das Land, als wenn das Land nicht bei der Europäischen Union wäre. Und das kann man ja auch täglich miterleben, wie diese Debatte in Großbritannien sich abspielt. Es ist ja eigentlich nur noch instrumentalisiert, diese Debatte. Es geht gar nicht mehr um die Kernfragen, sondern es geht ja nur darum, wenn der eine was dafür sagt, sagt der andere, ich bin dafür, dass ich dagegen bin, sozusagen, so ungefähr. Also es geht gar nicht mehr eigentlich um eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema Europa. Und das hat, glaube ich, sehr viel bewirkt bei uns. Wenigstens hat das bei uns positive die Stimmungslage positiv verändert.
Ja, das Sonntagsfrühstück heute mit Markus Warasin geht gleich in eine neue Runde, in eine neue Stunde nach den Südtirol 1 Nachrichten um 10 vor 11.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Ja, schönen Vormittag ins Land. Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann wird gewählt. Wir frühstücken deshalb heute hier in Feuer und Flamme mit dem EU-Experten Markus Warasin. Nochmal herzlich willkommen hier bei uns.
Guten Morgen.
Wie wichtig ist Europa für Südtirol? Auch dazu unterhalten wir uns gleich. Feuer und Flamme. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute mit einem Mann aus Irland, der schon seit Jahrzehnten in Brüssel beim EU-Parlament sein Bestes gibt, Markus Warasin. Was sagst du den Menschen, die mit der EU, also mit dieser ganzen Institution, nichts anfangen können?
Ja, ich reise relativ viel in Europa herum auch. Vor allem bei der letzten Europawahlkampagne, weil ich ja selbst dort die Kampagne leiten durfte, bin ich viel herumgekommen. Und man kann Europa begründen mit ganz großen Themen. Das größte Thema ist sicher Frieden. Das ist auch eine traditionelle Argumentation. Warum sind wir eigentlich, warum braucht es Europa? Europa war eben sicherlich nicht der einzige Garant, aber einer der Garanten für 70 Jahre Frieden in Europa. Ehemals total verfeindete Länder sind ja durch Europa zusammengewachsen. Auch der Ost-West-Konflikt wurde ja auch überwunden, dadurch, dass die Westeuropäer den Osteuropäern eine Europaperspektive geboten hatten. Also dieses ganz große Thema Frieden bleibt weiterhin erhalten, und deshalb hat ja Europa auch den Friedensnobelpreis bekommen, den Prinz von Asturien-Preis bekommt, ja, wird ja mit Preisen überhäuft, und das ist nicht die Institution, die diese bekommt, sondern auch die Bürger. Das wird ja verliehen an alle EU-Bürger. Das sind die großen Themen. Man kann aber auch das herunterbrechen auf kleinere Themen, zum Beispiel der Binnenmarkt. Was wäre, wer im Binnenmarkt, in einem Binnenmarkt aufwächst, dem fällt das nicht gleich auf. Aber ich kann mich in meiner Zeit kann ich mich erinnern, dass eben an den Grenzen Grenzkontrollen stattgefunden haben, dass man auch Waren, die man im Ausland gekauft hat, verzollen musste.
Ja.
Das war völlig eine andere Situation, als die wir heute haben. Seit 1995 leben wir in Europa mit einem Open Borders. Also es gibt keine Grenzen mehr. Es gibt den Schengen-Raum, wir haben gemeinsame Außengrenzen. Und natürlich funktioniert da nicht alles. Und das ist ja die große Herausforderung, dass wenn Europa Entwicklungen eingeleitet hat, die dann den Zeiten nicht mehr entsprechen, weil sich eben die Umstände verändert haben, dass man das dann wieder anpasst. Man kann es herunterbrechen auf noch kleinere Politikfelder. Also es gibt ja in jedem Politikbereich, wenn man die Landwirtschaftspolitik hernimmt oder wenn man die Fischereipolitik, wenn unsere Fischbestände, wie sollen die erneuert werden, wenn nicht die Europäische Union da auch unterstützend zur Seite steht? Oder Umweltpolitik, denken wir an die Bewegung jetzt mit Greta Thunberg. Wie viel hat Europa in diesem Bereich geleistet, was nicht möglich wäre, wenn die Staaten alleine versuchen würden, den Klimawandel zu bekämpfen?
Wie sehr braucht Südtirol die EU?
Also ich denke, dass wir alle von der Europäischen Union dahingehend profitieren aus zwei Gründen. Für unser tägliches Leben ist natürlich Europa angenehm, weil wir, für uns ist ja Innsbruck gar nicht mehr so weit weg, wie das früher war.
Ja.
Und auch in alle Richtungen eigentlich fahren wir relativ problemlos mit der gleichen Währung. Das ist für eine Grenzregion schon was Entscheidendes, dass man in einer Grenzregion eben nicht an der Grenze lebt, sondern dass diese Grenzen aufgebrochen wurden und wir jetzt im Herzen Europas sozusagen uns wiederfinden und nicht mehr irgendwo in der Peripherie. Das ist ein Vorteil. Aber auch ganz allgemein in unserer langen Geisteshaltung als Südtiroler, wir wollten ja immer, dass wir näher sind an Innsbruck, dass wir stärker eingebunden sind in einem viel weiteren. Wir wollten ja auch, dass unser eigenes Minderheitenstatut, das wir haben, das Autonomiestatut, dass das international verankert ist. Und Europa verankert uns international. Europa geht eben viel weiter als nur die Provinzgrenze. Und das ist ja für uns ein riesiger Vorteil.
Jetzt sagen ja einige Brüssel, dass es so weit weg von uns ging, vielleicht deshalb auch gar nicht zur Wahl. Schüttelst du dann den Kopf oder was geht dir durch den Kopf jetzt?
Nein, ich stimme jedem zu. Brüssel ist weit weg. Und wenn jemand häufig nach Brüssel muss, so wie ich, oder wenn jemand von Brüssel nach Hause muss, dann denke ich mir immer, Mann, ist Girland weit weg. Also auch Girland ist weit weg von Brüssel, das stimmt absolut. Aber das ist auch nicht schlimm. Wenn das politische Ebenen weit weg sein können vom Bürger, das ist gar nicht schlimm. Das ist in den Vereinigten Staaten auch nicht anders. Washington ist nicht auch bei jedem vor der Haustür, sondern das ist auch weit weg. Und auch da kämpft man häufig mit einer Politikverdrossenheit. Wissen Sie, dass in den USA zum Beispiel im Ranking, im Beliebtheitsranking, die Küchenschaben noch vor den Parlamentsabgeordneten in Washington zu finden sind. Also auch dort gibt es Politikverdrossenheit. Aber man darf der Europäischen Union nicht ständig vorwerfen, ach, weil es so weit weg ist, interessiert es mich nicht. So ist es ja nicht, sondern Lokalpolitik ist natürlich viel näher dran. Den Bürgermeister kann man selber über den Weg laufen, man kennt ihn persönlich. Und den Europaparlamentarier ist es vielleicht etwas schwieriger, weil der ist eben weit weg. Und auch die Themen haben einen so komplexen globalen Kontext. Das ist eine wichtige Herausforderung. Und dass wir zum Beispiel als Südtiroler, ich finde das faszinierend, das bemerkt man gar nicht, dass wir seit es Europa gibt, sind wir immer im Europäischen Parlament. Gibt es immer einen Vertreter aus Südtirol. Mhm. Wenn Sie den Durchschnitt rechnen auf 500 Millionen Europäer, wir sind 751 Europaparlamentarier im Europäischen Parlament, dann vertritt ein Europaparlamentarier ca. 666.000 Menschen. In Italien, wenn man es auf Italien herunterbricht, dann sind es über 750.000. Also der Südtiroler vertritt dort in Brüssel mit den anderen Europaparlamentariern ungefähr zwischen 600.000 und 700.000 Menschen. Das ist ja, das übersteigt seine eigene, und wir waren von Anfang an dabei. Bei jeder Europawahl war wieder ein Europaparlamentarier aus Südtirol dort. Ich glaube, die Südtiroler sind, man spricht auf der nationalen Ebene, sagt man oft, das sind staatstragende Institutionen oder staatstragende Elemente. Bei uns sind, Südtirol ist für Europa tragend. Ohne Südtirol wäre Europa nicht so weit gekommen, und das finde ich doch auch eine tolle Leistung.
Sonntagvormittag, seit gut einer Stunde schon sind wir Feuer und Flamme für Markus Varasin. Seit über 20 Jahren ist Brüssel seine zweite Heimat. Wenn du Antonio Tajani von Südtirol erzählst, wie gut kennt er eigentlich unser Land?
Also ich erzähle, wir reden sehr selten, eigentlich fast überhaupt nicht über Südtirol, weil wir, wenn wir miteinander sprechen, dann gibt es meistens so die großen Politikbereiche, die gerade sich mit dem Parlament
beschäftigt. Ja.
Also wenn wir zum Beispiel von der Landwirtschaftsreform würden wir sprechen, oder von der Verkehrspolitik, wie das jetzt mit den Truckdrivers weitergehen soll, oder also mit dem Zypern-Konflikt, darüber haben wir schon gesprochen. Aber so Südtirol als Thema, darüber sprechen wir eigentlich nicht, weil er ist so gut vernetzt, auch er kennt mehrere Südtiroler, hat ein sehr gutes Verhältnis auch zum Südtiroler Europaparlamentarier Herbert Dorfmann. Und also wenn er was wissen will über Südtirol, dann fragt er eher seine parlamentarischen Abgeordneten, Kollegen, auch Michael Ebner hat da sehr gute Kontakte, weil unsere Südtiroler Abgeordneten waren ja immer sehr fähig, ein sehr großes, breites Netzwerk aufzubauen, sowohl nach Norden wie auch nach Süden, und darin waren sie immer sehr erfolgreich. Und wenn er was braucht, dann fragt er die.
Er möchte aber seine Amtszeit verlängern, gell? Das steht fest.
Er kandidiert ja sicher, er ist ja Vizepräsident von Forza Italia, er will auch wieder ins Europäische Parlament, und er möchte gerne, soweit es irgendwie geht, und in seiner Vorstellung gibt es eine Möglichkeit dafür, nochmal Parlamentspräsident werden, so ähnlich wie das der Martin Schulz das letzte Mal gemacht hat, der ja auch sein Mandat dann verdoppelt hat und ein zweites Mal Präsident des Parlaments geworden war.
Seit Jahrzehnten arbeitest du jetzt im EU-Parlament, kennst natürlich auch viele mächtige Politiker. Wie würdest du die Arbeit mit ihnen beschreiben, unterm Strich? Immer konstruktiv oder wird es auch mal emotional?
Nein, also es gibt ganz unterschiedliche Typen. Man sieht es auch nicht immer gleich auf dem ersten Blick, was das für ein Typ jetzt ist. Es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt Typen, die sind eigentlich sehr pragmatisch, rational. Mir hat ein Europaparlamentarier mal gesagt, wenn man mit dem Kopf gegen die Wand will, dann ist es meistens so, dass der Kopf schmerzt und nicht das ist zum Schaden des Kopfes und nicht zum Schaden der Wand. Also eher pragmatischer Stil. Mhm. Es gibt auch welche, die sind ganz, würde ich mal sagen, von einem Ideal erfüllt, und die haben keinen pragmatischen Zugang, sondern eher einen prinzipiellen Zugang, und die kämpfen bis zuletzt für dieses Prinzip, auch wenn sie dann in der Abstimmung verlieren, aber das Prinzip ist ihnen wichtiger, als die Abstimmung zu gewinnen. Die meisten, die ich kennengelernt habe, ich habe wenig zu tun mit den Abgeordneten, die nur Abgeordnete sind, sondern ich habe viel zu tun mit Abgeordneten, die dann auch eine institutionelle Rolle haben, die dann Ausschussvorsitzende sind oder Vizepräsidenten, Präsidenten. Das sind die übergroße Mehrheit dieser Abgeordneten, die ich kennengelernt habe, das waren dann jetzt Kommunisten von Schweden, Sozialdemokraten von Spanien oder Deutschland, Forza Italia Leute, also von allen möglichen Grüne, von allen möglichen Ecken und Ländern und was man sich alles vorstellen kann. In dem Moment, wo sie eine institutionelle Rolle haben, sind sie sehr institutionell und versuchen dann für ein gemeinschaftliches Interesse ihre Aufgabe zu erfüllen.
Und mit Markus Varasin, seines Zeichens Mitarbeiter des EU-Parlamentspräsidenten Tajani. Markus, wie wird die Wahl in 2 Wochen ausgehen? Wird es diesen Rechtsruck geben, den alle befürchten? Oder glaubst du, Europa kommt nochmal mit einem blauen Auge davon?
Ja, ich habe ziemlich genaue Vorstellungen davon, obwohl es die Zukunft betrifft. Wir werden sehen, ob die dann so eintritt. Ich muss aber kurz darauf eingehen, wie sieht es momentan aus, damit man versteht, wie sich die Entwicklung jetzt sichert. In Europa gibt es seit vielen, vielen Jahren Koalitionen, große Koalitionen, so ähnlich wie wir es auch kennen aus in Österreich, in Deutschland, aber auch in Italien. Große Koalitionen, weil keine einzige große Partei es schafft, eine absolute Mehrheit zu erlangen. Die traditionellen großen Koalitionen, die wir in Brüssel hatten, waren die Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale. Und da konnte man sich das meistens aussuchen, die Sozialdemokraten mit den Liberalen, die Christdemokraten mit den Liberalen oder die ganz große Koalition Christdemokraten und Sozialdemokraten. Seit der letzten Europawahl 2014 hat sich das radikal verändert. Die zwei Großen mussten zusammenarbeiten, Sozialdemokraten und Christdemokraten, ansonsten hätten sie keine Mehrheit mehr gehabt. Also wir sehen schrumpfende proeuropäische Mehrheiten. Und jetzt die Wahlprognose für die nächste Europawahl. Diese proeuropäischen Mehrheiten werden weiter schrumpfen und wir werden brauchen eine Dreierkoalition, also eine Koalition von Liberalen, von Sozialdemokraten und von Christdemokraten, eventuell eine Koalition aller proeuropäischen Kräfte, dann würden die Grünen auch mitmachen. Aber wir brauchen jetzt das, was wir eigentlich gedacht hatten, dass wir schon überwunden hatten, nämlich proeuropäische Kräfte, die, obwohl sie politisch anders denken, die denken ja nicht alle gleich, proeuropäische Kräfte, die sich dann doch zusammentun und den Kompromiss suchen untereinander, um Europa weiterzubringen. Das wird aber dann noch einmal befeuern die Antieuropäer, die dann sagen, seht ihr, da sind sie schon wieder, dieses ganze Pack zusammen, und was machen sie, faule Kompromisse.
Wie lange willst du Brüssel noch treu bleiben?
Ich bin ja Beamter der Europäischen Union und die Beamten der Europäischen Union gehen mit 67 Jahren in die Rente. Und ich denke, ich bleibe da noch bis 67 und dann mache ich mich aus dem Staub.
Hast du nie Heimweh? Also möchtest du nie nach Südtirol zurück? Oder sagst du, eigentlich wäre es schon doch ein bisschen schöner.
Ich bin in der Volksschule in Girland, als ich die fertig hatte, kam ich ins Franziskanergymnasium Bozen und musste im Antonianum im Studentenheim dort wohnen. Ja. Und hatte furchtbares Heimweh. Habe jeden Tag geweint. Bis Weihnachten. Also Tragödie. Meine Mama musste jeden Tag nach Bozen kommen, mit mir Würstel essen gehen, ja, am Obstmarkt. Sonst hätte ich es nicht ausgehalten. Und ich habe da jeden Tag viele Monate lang geweint. Und das ist mir jetzt in Brüssel nicht passiert. Also, inzwischen habe ich diese Form von Heimweh überwunden. Aber ab und zu, wenn man aus dem Fenster schaut und es ist diese schönen flämischen Töne, grau in grau, und es regnet und es windet draußen.
Wie zu 90% wahrscheinlich.
Genau. Und man denkt sich, das British Weather, das ist eigentlich in Brüssel. Dann sieht es einen schon manchmal nach Hause und denkt, jetzt könnte man da im Sonnenschein vielleicht
in Girland einen guten Wein trinken.
Ja. Ein Schwattler machen und ein Glasl.
Granatsch trinken. Ja, Südtirol 1 am Wochenende. Haben auch Sie eine gute Zeit.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen Vormittag, Markus Wahres hier noch bis um 12 hier bei uns. Wie findest du eigentlich einen Ausgleich zu deinem Bürojob? Ist es vor allem deine Familie, sind es deine zwei Kinder oder?
Na, ich mache relativ viel Sport. Mit den Kindern verbringe ich natürlich jede freie Minute, auch wenn ich, also wenn ich abends nach Hause komme, ich bringe die normalerweise ins Bett, erzähle denen Geschichten. Auf Deutsch.
Auf Deutsch oder Englisch? Ich wollte fragen, oder Italienisch?
Auf Deutsch. Am Wochenende sind wir meistens in irgendeinem Sportclub und die betätigen sich dann, die sind 4 und 6 Jahre, also noch relativ klein, aber die spielen gern Fußball, ein bisschen Tennis machen sie und schwimmen. Müssen sie ja lernen jetzt endlich. Im Winter machen wir Skikurs. Also ich verbringe schon gerne viel meiner Freizeit, den allergrößten Teil mit meinen Kindern, mit meiner Frau, also in der Familie. Ich habe ja lange in Brüssel gelebt ohne Familie. Ich bin ja seit 2012 verheiratet. Ich habe also viele Jahre dort auch alleine gelebt. Und jetzt genieße ich eigentlich schon, dass ich ein Familienleben dort habe. Aber natürlich wird man dann ab und zu lieber das Familienleben in Südtirol genießen und deshalb komme ich auch gerne und häufig mit Ihnen hierher.
Schönen Sonntag ins Land. Ja, kein Sonntagsfrühstück beenden wir ohne unser Frage- und Antwortspiel. Seit 18 Jahren mittlerweile schon gibt es das. Also auch Markus Warasin muss sich dem jetzt stellen. Du freust dich drauf, oder?
Ich freue mich wahnsinnig drauf.
Im EU-Parlament fühle ich mich
wie zu Hause.
Mein Job ist
top.
Als Südtiroler bin ich
manchmal etwas stur.
Die EU-Wahlen in 2 Wochen werden
die wichtigsten in der Geschichte der Europäischen Union.
Meine Familie bedeutet mir
eigentlich alles.
Am liebsten lese ich.
Da komme ich nicht gut an damit, aber am liebsten lese ich irgendwelche politikwissenschaftliche Literatur zur Europäischen Union.
Die EU ist
das größte Projekt, das eigentlich eine demokratische Gesellschaft jeweils in Anspruch genommen hat.
Meine Lieblingsspeise ist
Spaghetti Bolognese.
Besonders happy bin ich, wenn
Nach einem langen Tag ich nach Hause kommen kann und nochmal mit den Kindern spielen kann.
In Girland fühle ich mich
ganz zu Hause.
Am liebsten lache ich über
mich selbst.
Spannend finde ich,
wenn es manchmal nicht so geht, wie man sich gedacht hat, aber dann ist es trotzdem gut.
Und ich werde auch weiterhin
in Brüssel das Beste geben, was ich kann.
Ja, vielen Dank, Markus. Also nicht vergessen, in 2 Wochen wählen. Und das letzte Wort gehört auch diesmal meinem Gast, also dir. Bitteschön.
Ja, ich würde natürlich werben für Europa, für die Europawahl. Wie immer man auch dazu eingestellt ist. Ich denke auch, dass ein Votum gegen Europa, ich würde es natürlich nicht empfehlen, aber es ist wichtig, dass man seiner Stimme Ausdruck verleiht und zur Europawahl geht, damit auch diese Wahl eine Wahl wird wie in jeder Demokratie, die unsere Gesellschaften, wir sind 500 Millionen Europäer, die unsere Gesellschaften weiterbringen.